für uns, Holger.
Guten Morgen zusammen. Sehr lichte Reihen heute. Eine kleine Runde. Eine sehr kleine Runde. Aber darauf kommt es ja nicht an. Wo zwei oder drei im Namen Jesu versammelt sind, da ist er unter uns, unter ihnen. Und das ist das, worauf es ankommt. Ich möchte heute etwas zurückgehen, kurz vor Weihnachten. Eigentlich ist ja der zweite Weihnachtsfeiertag. Aber ich möchte mit uns eine Geschichte angucken, die kurz zuvor passiert ist. Die eigentlich das Ende der Adventszeit markiert. In der evangelischen Kirche ist es der Predigttext für den Sonntag, für den letzten Adventssonntag. Aber da ich da nicht hier war, möchte ich das heute mit uns gemeinsam hier angucken. Eine Geschichte aus Matthäus 1. Lukas 1, ab Vers 39. Ihr könnt ja mal, ich lese das vor, dabei aufpassen, wer alles in dieser Geschichte vorkommt, denn um diese Personen soll es gehen. Lukas 1, ab Vers 39. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge, in eine Stadt Judas. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, dass das Kind in ihrem Leib hüpfte. Und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief aus mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht für die, die ihn fürchten. Er hat Macht ausgeübt mit seinem Arm, er hat die zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige vom Throne hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit guten Gaben erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, um seiner Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat gegenüber Abraham und seiner Nachkommenschaft in Ewigkeit. Maria aber blieb ungefähr 3 Monate bei ihr und sie kehrte in ihr Haus zurück. In dieser Geschichte begegnen uns 4 Personen. 2 Frauen, Elisabeth und Maria, sind verwandt miteinander, und 2 ungeborene Jungen, Johannes der Täufer und Jesus. 4 Menschen. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht natürlich Jesus, Gott, der Mensch wird, der, über den sich in dieser Geschichte alle freuen. Aber er wird hier gar nicht namentlich genannt. Das Wunderbare an dieser Geschichte ist, dass es eine Geschichte ist, in der es nur Freude gibt. Freude über neues Leben, die Freude 2 Mütter über Kinder und die Freude über das Heil, das Gott zu diesem ersten Weihnachten in die Welt bringt. Kurz drauf geht es dann schon steil bergab. Im nächsten Kapitel wird aus dieser Freude große Trauer. Denn da findet der Kindermord des Herodes statt, den er begangen hat, um sicher zu gehen, diese Bedrohung des neuen Königs auszulöschen. Doch das ist hier noch entfernt. Zuerst einmal gibt es hier nur Freude. Es ist das Normalste der Welt, dass eine Mutter Freude hat, große Freude über das Kind in ihrem Leib. Ich weiß noch die Schwangerschaften unserer vier Kinder. Es war sehr schöne Zeit immer. Also meine Frau hat es auch genossen. Also für sie war es auch eine schöne Zeit, diese Zeit der Schwangerschaft. Da die Kinder alle so im Winter geboren sind, war sie immer im Sommer schwanger. Da war das dann, es war immer schön. Man hat sich gefreut. Und wenn die Kinder im Bauch, wenn ich dann von der Arbeit heimgekommen bin und die Kinder im Bauch so rumgestrampelt haben und so, das war eine schöne Zeit. Und auch damals war das schon immer, seit es die Menschen gibt, war das eine besondere Zeit, die Zeit der Schwangerschaft, die Zeit, in der in einem Menschen ein Mensch wächst und lebt. Man kommt da nicht umhin, an diese Kultur des Todes zu denken, die sich in der westlichen Zivilisation heute ausgebreitet hat durch Abtreibung, die immer mehr und immer mehr normalisiert wird und auch mit harmlosen Worten belegt wird, so als wäre es ein regulärer medizinischer Eingriff. Und völlig ausgeblendet wird, dass da ein nicht werdendes, sondern seiendes Leben zerstört wird. Auch dieses Leben von Jesus war von Anfang an bedroht. Es waren keine einfachen Umstände, in denen Maria mit Jesus schwanger war. Sie war sehr jung, wir wissen nicht wie jung, war vielleicht 15, 16 vielleicht höchstens. Sie war ja zunächst schwanger, bevor sie verheiratet war mit Josef. Und Josef wusste, dass er nicht der Vater ist, als eine große Schande, das zu riesigen Problemen für sie hätte führen können, wenn Josef, der wird wenig beleuchtet oft, aber Josef war ein sehr guter Mann, ein sehr frommer Mann. Die Bibel gibt ihm ein sehr gutes Zeugnis, dass er gerecht war, gerecht, weil er seine Frau Maria trotzdem zu sich genommen hat. Obwohl er wusste, das Kind ist nicht von ihm, er hat Gott vertraut. Überhaupt ist diese Geburtsgeschichte Jesu und diese Geschichte um die Geburt Jesu eine Sternstunde vieler Menschen. Die Personen, die uns begegnen um die Geburt Jesu, sind alles Menschen, die im biblischen Zeugnis sehr viel besser wegkommen wie die Nachfolger Jesu die Jahre drauf. Es sind Leute, die hören Botschaften Gottes und folgen. Sie glauben. Sie handeln einfach nach ihrem Glauben und nach dem, was ein Engel oder Gott oder eine Stimme Gottes im Traum oder der Heilige Geist ihnen sagt, und sie gehorchen, und dadurch kommt Christus in diese Welt. So ist es auch hier in dieser Geschichte, eine vorbildhafte Geschichte, vorbildliches Handeln dieser beiden Frauen, die wir hier sehen. Maria kommt zu Elisabeth, die beiden sind ja verwandt, und was passiert als erstes? Johannes, der Täufer, freut sich im Bauch über Jesus. Der fängt an zu hüpfen, als er die Stimme von Maria hört. Das führt dann dazu, dass Elisabeth mit Heiligem Geist erfüllt wird. Und das ist auch eine ganz besondere Situation. Das ist vor Pfingsten. Der Heilige Geist ist noch nicht ausgegossen auf diese Welt. Es ist noch diese Zeit, in der nur ganz gezielt, ganz wenige einzelne, auserwählte, berufene Menschen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erleben. Das, was Elisabeth hier erlebt, haben nur wenige vor ihr erlebt. Es ist ein ganz besonderer Moment. Die Jünger erleben das Ganze erst ungefähr 33 Jahre später. Der Heilige Geist kommt in einen Menschen. Sie steht damit in der Tradition von Männern wie König David. Es ist ein sehr besonderer Moment, dass diese Elisabeth eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt, noch bevor Jesus den Bauch von Maria verlässt, bevor der Heilige Geist auf diese Erde ausgegossen wird. Und was macht sie dann? Sie spricht im Heiligen Geist und sie preist und sie segnet und sie lobt Gott. Und zunächst segnet sie Maria und segnet Jesus. Sie schätzt sich glücklich, dass der ungeborene Jesus im Bauch der Maria zu ihr kommt. Sie sagt, was ist mit mir, womit habe ich das verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Und damit begreift Elisabeth was, was die Jünger nicht begreifen, nachdem sie 3 Jahre Tag und Nacht mit Jesus unterwegs sind. Der hier vor mir steht, das ist mein Herr, das ist der Herr. Petrus bekennt es später mal, bei den anderen Jüngern dauert es wesentlich länger, Thomas erkennt es noch, als der Auferstandene ihm begegnet und er bekennt, mein Herr und mein Gott. Und später breitet Paulus das im Römerbrief aus, die zentrale Lehre über Christus, er ist Herr, er ist Gott. Das erkennt Elisabeth hier schon, wo Jesus noch von niemand gesehen worden ist. Er ist im Bauch und sie erkennt, das ist mein Herr, der da drin ist. Dann kommt Maria und sie lobpreist Gott, sie lobt und erhebt den Herrn, sie beschreibt ihre Freude. Und denken wir dran, keine einfache Situation. Ihr steht diese Geburt bevor in Bethlehem, wo sie hin muss. Beschwerlicher Weg, diese Volkszählung, diese Zeit der Unruhe, keine einfache Zeit, kein Platz für ihr Kind später in dieser Herberge. Auch vorher schon, also das Ganze war alles eingebettet in Bedrängnis. Und mittendrin, was hat sie? Freude. Nur Freude. Wir lesen von Maria überhaupt nichts Schlechtes im ganzen Neuen Testament. Einmal weist Jesus sie zurecht, aber wir lesen nie, dass sie irgendwas Schlechtes getan hätte. In der katholischen Kirche wird die Rolle von Maria deshalb auch stark überhöht und ihr ein stellvertretender Charakter zugeschrieben und ein Mittlercharakter, was nicht der Fall ist. Maria ist so ein Vorbild in allen Belangen des Lebens. Sie ist demütig. Sie fügt sich ganz in den Plan Gottes ein. Schon ganz am Anfang, als der Engel zu ihr gesprochen hat, mir geschehe, wie Gott es will. Darin ist sie uns ein Vorbild. Sie hört die Stimme Gottes, sie hört die Anweisung Gottes und sie handelt danach. Sie hinterfragt nicht und grübelt nicht, sie handelt danach. Sie demütigt sich. Sie ist sich überall, wo wir von ihr irgendeine Verlautbarung hören, bewusst, dass sie nur ein Mensch ist. Und sie weiß die ganze Zeit, spürt ihr das ab und spürt es auch Elisabeth ab, dass die beiden sagen, wieso kommt er zu mir? Womit habe ich das verdient? Ich bin doch nur ein ganz normaler Mensch. Ich bin doch nichts. Damit sind die beiden Frauen uns ein Vorbild in Demut und ein Vorbild in Gotteserkenntnis und ein Vorbild in Gehorsam. Maria erzählt jetzt in diesem Lobpreis, diese Texte hier sind auch in der Kirchengeschichte groß und bekannt geworden, wurden auch oft vertont, sind als Texte auch in der katholischen Kirche recht bekannt. Dieser Lobpreis dieser beiden Frauen ist sehr mächtig und auch prophetisch und Maria spricht da Dinge aus, wo sie sich vielleicht gar nicht ganz bewusst ist, was das alles mal bedeutet, was sie da sagt. Ihr ist klar, dass bis zum Ende der Menschheit jede einzelne Generation auf allen Kontinenten in allen Sprachen sie als glückselig betrachten wird. Sie sich der Größe dieser Auserwählung, dieser Berufung Gottes bewusst. Sind wir uns dessen bewusst? Wir sitzen hier und lesen unsere Bibel, gehen in Gottesdienste, freuen uns, dass wir einer Gemeinde angehören, dass wir zum Glauben an Jesus gekommen sind. Aber ist uns die Tragweite, die Größe dieser Berufung bewusst? Ist uns bewusst, dass es von diesen 8 Milliarden Menschen, die da leben und von diesen vielen, die es insgesamt in der Menschheitsgeschichte gab, die allermeisten nicht gerettet sind, nicht die Ewigkeit mit Gott verbringen werden, nicht zu den Auserwählten gehören, nicht zu den Berufenen gehören? Ist uns bewusst, was für ein gigantisches Privileg diese Auserwählung ist, dieser Glaube an Jesus? Länder voller Millionen von Menschen, die Jesus nicht kennen, die nie kennenlernen werden, die ohne Jesus sterben. Und wir sitzen hier, rufen den Namen Jesu an. Ist uns bewusst, wie riesig das ist, wie groß das ist, wie groß das ist, dass wir Leute hier aus dem Taubertal, ein paar einfache, normale Leute, berufen sind, an Jesus zu glauben, dass er zu uns gekommen ist, sich bei jedem anders im Leben irgendwie gezeigt hat, sodass wir zum Glauben an ihn gekommen sind. Das ist zum einen erschreckend und zum anderen ein Grund riesiger Freude. Die beiden Frauen, ich glaube, denen war das ziemlich bewusst. Denen war ziemlich bewusst, wie riesig das ist, was da gerade passiert. Und wie gigantisch es ist, dass sie als normale, einfache Frauen da in Judäa, auf dem Land, plötzlich die sind, die auserwählt sind, die Mutter von Johannes dem Täufer, dem größten der Propheten, dem größten der Menschen nach Jesus, die je auf dieser Erde waren, und die Mutter von Jesus, Gott selbst als Mensch zu sein. Ich glaube, den beiden war das sehr bewusst. Und es versetzt sie in Demut, in Anbetung und in Freude. Sie lobpreisen Gott und sind voller Freude über die Rettung, die da jetzt geschieht. Maria ist es bewusst, dass der Sohn, den sie in sich trägt, zur Rettung da ist. Maria spricht Dinge aus, wo vielleicht Fragen in uns aufwerfen, wo wir sagen, ist das überhaupt so, was sie da sagt? Stimmt es überhaupt, dass er diese Dinge, die für uns nach sozialer Gerechtigkeit klingen, dass er große leer ausgehen und kleine Leute erhöht werden und eine Umkehr stattfindet von dem, wie wir die Welt sehen. Dass Reiche und Mächtige oben sind und die Kleinen, die normalen Leute unten. Ist Maria da einfach euphorisch? Sieht sie das zu positiv? Ist sie vielleicht gerade nicht rational in ihrem Ausspruch, wenn sie das sagt? Wenn sie sagt, er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen, niedrig erhöht, Hungrige hat er mit guten Gaben erfüllt, Reiche leer fortgeschickt. Ist es denn so? Ist es die Realität, die wir erleben? Zum einen beschreibt Maria hier das, was auch schon vorher die Hanna im Buch Samuel beschreibt, Dinge, die Gott in der Geschichte immer und immer wieder tut. Gott setzt Könige ab, Gott setzt Könige ein. Und zum anderen beschreibt sie Dinge, die Gott jetzt in Christus hier tut. Sie beschreibt Sachen, die in Jesus in dieser Welt anbrechen. Ein Durchbrechen bisheriger sozialer Ordnungen. Ein neues Bild auf das, wie Gott die Menschen und die Welt sieht und soziale Ordnungen sieht. Maria ist hier wahrscheinlich auch erfüllt mit Heiligem Geist, als sie das macht, als sie diesen Lobpreis hier ausspricht. Es ist ein Wesenszug Gottes, dass er solche Dinge tut, dass er ganz normale, einfache, kleine Leute beruft für große Dinge. Dass er sich nicht einfügt in unsere Ordnungen und sich nicht dran hält und zuerst zu den Reichen und Mächtigen kommt und sich erstmal, als er in die Welt kommt, den Präsidenten und den Führern der Länder vorstellt, sagt, hallo, ich bin Gott, ich komme jetzt als Mensch zu euch. Sondern dass er hingeht zu kleinen, armen, schwachen, einfachen Leuten, von denen er nur eins verlangt, dass sie ihm glauben. Und das tun diese Frauen hier. Sie fügen sich ein in den Plan Gottes, sie vertrauen ihm rückhaltlos und sie sind in allen Dingen den Jüngern, die später mit Jesus 3 Jahre unterwegs sind, voraus. In ihrem Glauben, in ihrer Freude, in ihrem Gehorsam, in allem sind sie den Jüngern voraus. Gott sucht sich ein kleines Dorf aus, um Jesus zur Welt zu bringen. Micha 5, Vers 2 ist es prophezeit, und du, Bethlehem, Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit. Gott sucht dieses kleine Dorf aus, das auf einem Felsvorsprung gelegen ist, 300 Meter breit, und hatte zu der Zeit unter 1000 Einwohner. Und er sucht eine junge Frau aus, eine Jungfrau sogar, die noch keinen Mann gesehen hat, um in diese Welt zu kommen. Es klingt alles unpassend. Unpassend, wie Gott in diese Welt kommt. Und es ist auch so ein Wesensmerkmal Gottes, dass es für uns unpassend ist, dass er sich nicht in unsere Lebensplanung einfügt mit dem, was Gott tut, sondern dass er seinen Plan vollzieht. Und der ist meistens für die meisten Menschen unpassend. Sie ist ein Adventstext, habe ich vorhin gesagt. Advent ist diese Zeit, wo man sich vorbereitet. Für uns eine Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten. Man fängt an zu dekorieren, bereitet sich auf das Fest vor. Aber eigentlich im Kirchenjahr ist es gedacht als Vorbereitung auf das erneute Kommen von Jesus. Es gab früher bis zu 6 Adventssonntage, also da war die Adventszeit noch länger wie heute. Und es war eine Zeit der Vorbereitung auf die Ankunft Jesu die vor uns liegt. Wir erinnern uns an das erste Kommen Jesu, um uns vorzubereiten auf das zweite Kommen Jesu. Und wenn man sich das erste Kommen Jesu anguckt, stellt man fest, es ist alles genauso wie prophezeit. Es werden unzählige Prophezeiungen des Alten Testaments erfüllt im Kommen Jesu. Aber es ist alles ganz, ganz anders, als die Leute sich das dachten. Es ist komplett anders. Keiner der Schriftgelehrten, keiner der Weisen, keiner der Pharisäer, keiner war vorbereitet auf das, was da passiert. Alle wussten das, alle hatten ihre Bibel, alle wussten, wie Gott in diese Welt kommt, alle kannten die Prophezeiungen und keiner hat es begriffen, als es passiert ist, weil es ganz anders ist, als man sich es vorstellt. Und so wird auch das nächste Kommen von Jesus ganz anders sein, als man sich das vorstellt. Es wird ganz anders ablaufen, es wird ganz anders passieren, als man sich das denkt. Es wird genauso sein, wie die Bibel uns das prophezeit. Und eigentlich könnte man es wissen, wir lesen das. Aber in der Praxis sieht dann alles ganz anders aus. Und ich bin überzeugt, dass wenn Jesus wiederkommt, egal wie der Ablauf der Dinge ist und egal was man sich da denkt, wie das sein wird, wenn Jesus wiederkommt, wird jeder sich wundern, wird jeder überrascht sein, wird jeder denken, wow, das hatte ich mir anders vorgestellt. Alle werden sich wundern. Und kein einziger wird dabei sein, der sich zurücklehnen kann und sagen kann, ja, ich wusste genau so habe ich es mir gedacht, war alles klar, wusste ich. Die einen bereiten sich vor, die anderen bereiten sich nicht vor. Und wir sind angehalten als Christen, als Nachfolger von Jesus, in der Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu zu leben. Das ist unser Ziel, das, was wir vor Augen haben. Das, so wie die Leute damals die Hoffnung auf einen Erlöser hatten. Zur Zeit Jesu hatten ja viele die Hoffnung auf einen Erlöser. Es war 400 Jahre nach Maleachi. Gott hat lange geschwiegen. In der Zeit ist viel passiert, viel entstanden. Die Synagogen, die Pharisäer. Da hat sich viel entwickelt, was wir heute noch im jüdischen Leben sehen. Und zwar da ein Punkt erreicht, wo die Leute so durstig waren und so gewartet haben auf die Ankunft eines Messias, dass es eine unfassbar große Anzahl falscher Messiasse gab zu dieser Zeit. Zur Zeit um die Geburt Jesu, die Jahre davor, die Jahre danach, gab es sehr viele, die aufgestanden sind und gesagt haben, ich bin's, ich bin der, der kommen soll. Das war auch der Grund dafür, warum die Römer so auf Hab Acht waren, wenn irgendwo ein Aufruhr war oder irgendwas, weil sie wussten, jetzt kommt wieder so ein Aufständischer, der wieder eine Rotte hinter sich zusammenbringt und der dann wieder zu Tumult führt, wie Barabbas und so weiter. Und mitten in dieser Zeit kommt ganz überraschend der eine, der es wirklich ist. Und so wird auch dann, wenn Jesus mal wiederkommt, seine extrem überraschende Zeit werden. Und wir sind angehalten als Gemeinde, bereit zu sein. Es ist unsere Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Es ist unsere Hoffnung, dass wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, dass wir ihm begegnen. Wie in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen aus Matthäus 25. Die einen sind bereit, die anderen sind nicht bereit. Aber für alle wird es überraschend sein. Für alle wird es anders sein als gedacht. An der Reaktion von Maria und Elisabeth, die zum jüdischen Volk gehörten und damit zu einem Volk, das in der Erwartung und im Warten auf den Messias lebte. In der Reaktion dieser Frauen kann man lernen, wie unsere Reaktion, wie unser Verhalten in Bezug auf die Wiederkunft Jesu, auf die Begegnung mit Jesu, kann ja auch sein durch Tod. Die meisten von uns sterben vielleicht vorher. An Verhalten dieser beiden Frauen können wir sehen, wie wir leben sollen, im Blick auf die Begegnung mit Jesus. Die waren nicht bereit. Die haben nicht gewusst, okay, ich werde schwanger und dann lebt Gott in mir. Die haben nicht gewusst, okay, ich werde schwanger und dann bin ich die Mutter von Johannes dem Täufer und muss die Mutter von dem, der so schrecklich umkommt und der sein ganzes Leben nur Leute gegen sich hat. Die beiden Frauen waren überhaupt nicht bereit dafür. Sie haben sich überhaupt nicht gedacht, dass das so abläuft. Aber als es dann soweit war, was haben sie gemacht? Sie haben geglaubt. Sie haben Gott gelobt und gepriesen. Sie haben sich gefreut, denn sie waren bereit. Obwohl sie nicht vorbereitet waren drauf, haben sie das, was Gott da gewirkt hat, angenommen und sich darin gefreut, sich auf die Begegnung mit Jesus gefreut. Wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Wie wird es uns gehen, wenn wir Jesus begegnen? Wenn wir uns vorstellen, wir begegnen Jesus, wie auch immer, indem wir jetzt ins Auto steigen, nach Hause fahren, es macht Peng, oder indem wir die Ankunft Jesu erleben, wie auch immer. Irgendwann begegnen wir Jesus. Was ist das? Was macht es mit uns? Der Gedanke an diese Begegnung mit Jesus. Denkt man da, oh, huh, hoffentlich nicht jetzt, denn es gibt viele Dinge in mir, in meinem Leben, in meinem Alltag, die überhaupt nicht bereit dafür sind. Oder können wir es machen wie diese beiden Frauen, dass wir alles andere liegen und stehen lassen und Gott loben können, sagen, endlich, endlich sehe ich dich, ich freue mich auf dich, ich freue mich auf dich, Jesus, ich freue mich auf diese Begegnung mit dir, ich freue mich darauf, dass endlich diese Mauer der sterblichen Dinge, die zwischen mir und dir ist, weg ist und ich dich endlich sehe von Angesicht zu Angesicht. Du siehst zwar völlig anders aus, als ich dachte, aber ich freue mich darauf. Heute kommt meine Schwiegermutter und meine Schwägerin. Und weil die kommen, habe ich aufgeräumt. Heute Nacht bis ungefähr um 2. Ganz viel aufgeräumt. Meine Frau, heute früh steht sie auf, kommt raus, sagt, oh, was ist hier los? Ich habe sie nur im Gang verwundert rufen hören, dass sie sich offensichtlich gefreut hat, dass ich so aufgeräumt habe. Da habe ich die Wohnung fertig gemacht für die Begegnung mit meiner Schwiegermutter. Das ist eine ganz liebe Frau, gell? Also ich mag meine Schwiegermutter, das ist wirklich eine liebe Frau. Aber ich muss da schon gucken, dass sie ein bisschen ordentlich ist, sonst ja, einfach für die ganze Atmosphäre und die Stimmung ist es zuträglich. Wenn der Thomas zum Beispiel zu mir kommt, räume ich nicht auf. Nie. Der muss da drüber steichen. Das stört mich auch nicht. Wenn der kommt, stört mich das nicht, dass es so aussieht, wie es aussieht. Ich räume für den nicht auf. Ich muss mich da nicht vorbereiten, wenn der kommt. Der kann jederzeit kommen, ist mir völlig egal, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Bei manchem Besuch bereitet man sich aber vorher vor. Wie ist es für uns, wenn wir Jesus begegnen? Ist es so, dass es in uns Anspannung auslöst und wir denken, huh, und wir wissen genau, da passt noch hier und da was nicht und ich muss da erstmal noch, ich will diese Begegnung eigentlich nicht. Oder können wir wie diese beiden Frauen uns einfach freuen? Könnte man jederzeit sagen, ja, endlich, endlich bist du da. Endlich kommst du zu mir. Endlich begegne ich dir. Jesus, ich freue mich über dich. Es gibt sehr viel, was wir hier lernen können aus dieser Geschichte. Die Demut Gott gegenüber, die Freude über Gott, diese völlig unbefangene, einfache, freudige Glaube, den sie haben. Und die Art, wie sie Gott loben und preisen und wie sie Gott begegnen. Eine schöne Geschichte, eine Geschichte, in der es nur Freude gibt. Freude über die Begegnung mit Jesus. Und das sollte uns an Weihnachten auch im Kopf und im Herzen sein. Eine Freude über die Begegnung mit Jesus. Jesus ist gekommen und Jesus wird wiederkommen. Ganz anders, als wir es uns denken. Aber lasst uns Menschen sein, die sich darüber freuen. Amen.
Wir spielen jetzt noch ein ruhiges Stück von Felix Mendelssohn. Das war auch ein gläubiger Jude, der Jesus angenommen hat und sich sehr mit dem ganzen biblischen Geschehen befasst hat, hat viele geistliche Chorwerke gespielt. Wir spielen einfach einen ruhigen, meditativen Satz aus einer Cellosonate. Danach singen wir gemeinsam das Lied »Ich stehe an deiner Krippe« hier, 4 Strophen. Da dürft ihr auch wieder nochmal kräftig und ausdauernd mitsingen. Wir machen es wieder so, dass wir ein Vorspiel haben und ein Zwischenspiel. Er singt einfach dann, wenn die Geigen die Melodie mitspielen. Und danach wollen wir eine Gebetsgemeinschaft haben, wo ihr einfach auch anbeten könnt mit euren eigenen Worten.